Hier sind die Profis. Die Vereinten Nationen haben Geburtstag. Heute vor 75 Jahren verabschiedeten die Gründungsmitglieder der UNO ihre gemeinsame Charta. Ja, und seitdem ist der Sicherheitsrat der UNO oberster Bewahrer des Weltfriedens. Tatsächlich, immerhin. Einen Weltkrieg hat es seitdem nicht mehr gegeben. Aber ist das wirklich der Verdienst der UNO? Das fragen wir Manuel Fröhlich. Er ist Professor für internationale Beziehungen und Außenpolitik an der Universität Trier. Herr Fröhlich, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kerkhoff.
Wir müssen es allen nochmal sagen, UNO-Mitglieder sind 193 Staaten der Erde und damit fast alle. Warum zählen so Gebiete wie Südossetien, Transnistrien oder auch Palästina eigentlich nicht zu den UNO-Mitgliedern?
Ja, weil diese Frage, ähnlich wie viele andere Fragen bei den Vereinten Nationen, eine eminent politische ist. Das heißt, man muss Mehrheiten dafür bekommen, zu diesem Club dazuzugehören. Die UNO hat als Club den Anspruch, universell eigentlich die ganze Welt abzubilden. Aber tatsächlich entscheidet über die Aufnahme in den Club nicht zuletzt dieser noch exklusivere Zirkel des Sicherheitsrates. Und hier haben ja auch die ständigen Mitglieder dieses Gremiums ein Veto. Und dieses Veto erstreckt sich auch auf die Aufnahme von neuen Mitgliedern. Hat man also ein Land gegen sich aus diesem Kreis, wird es nicht dazu kommen, dass man aufgenommen wird.
Die Mitglieder der UNO übertragen dem UN-Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens, heißt es in der Charta. Das ist natürlich ein mächtiges Wort. Ich habe nochmal nachgeguckt. Seit der Gründung gab es weltweit mehr als 100 Kriege mit Millionen von Toten. Würden Sie sagen, die UN ist da am eigenen Anspruch gescheitert?
Da ist ein Moment des Scheiterns drin, aber man müsste das, glaube ich, noch mal so ein bisschen hinterlegen, indem man sagt, vielleicht ist die Menschheit gescheitert an diesem Anspruch, den sie eben heute auf diesem Tag, mit dem sie in San Francisco zusammenkam und eigentlich eine neue Art von Diplomatie und internationaler Politik beschlossen hat, sich daran nicht so gehalten hat. Tatsächlich dürfte es nicht weiter verwundern, dass so eine politische Organisation, wenn es um so eine wichtige wie Krieg und Frieden jetzt nicht mit der Effizienz von einer Verwaltung, sondern Verkehrsbehörde irgendwie arbeitet. Dennoch gilt, die Vereinten Nationen haben sicherlich auch selbst Mängel, Defizite, falsche Entscheidungen getroffen. Sie haben aber auch in den letzten Jahrzehnten doch erheblich gelernt. Also in San Francisco, als man da zusammenkam, war zum Beispiel noch gar nicht die Rede von diesen Blauhelmen, die wir heute mit der UNO so stark verbinden. Überall dort, wo sie tätig sind, wird zumindest etwas getan gegen Krisen und Konflikte. Da gibt es also einen Effekt, den die UNO sicherlich hat. Den Weltfrieden als ultimativen Zustand hat sie definitiv nicht gebracht.
Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO ist eine Agentur der UNO, der Vereinten Nationen. Gerade erst ist sie von Donald Trump schwer unter Beschuss genommen worden. Trump wirft der UNO, ich vermute mal wahrheitswidrig, vor, die Welt nicht rechtzeitig über die Gefahren des Coronavirus informiert zu haben. Oder ist Trumps Sicht der Dinge für sie plausibel? Ist da ein Stück Wahrheit drin?
Also das ist, glaube ich, auch nach der Deutlichkeit, mit der der Präsident kommuniziert, glaube ich, müsste man dann genauso deutlich eben auch sagen, das ist jetzt ein Versuch, innenpolitisch Schuld und Verantwortung abzuwälzen. Man kann sicherlich auch über die Rolle der Weltgesundheitsorganisation reden im Sinne eines noch früher, im Sinne eines noch deutlicher, im Sinne eines auch weniger zurückhaltend gegenüber China. Aber da beißt sich die Katze wieder so ein bisschen in den Schwanz. Also wenn die Vereinigten Staaten kritisieren, dass China da eine gewisse Vorzugsbehandlung bekommen habe, dann muss man gleichzeitig dazu sagen, dass es gerade das Vakuum ist, was die Amerikaner hinterlassen, indem sie sich mehr und mehr aus internationalen Organisationen zurückziehen, das dann durch andere Akteure gefüllt wird.
Nun ist die UNO keine Weltregierung, sie ist ein Club, wie Sie auch sagen. Gab es denn niemals die Hoffnung, dass die Nationalstaaten dann eines Tages ihr Klein-Klein aufgeben und sich eine Weltregierung wünschen, die dann die UNO sein könnte?
Ja, das ist auch durchaus so ein bisschen in der philosophischen Ader dieser Entwicklung alles zu erkennen. Das war auch schon beim Völkerbund so der Fall. Und die amerikanischen Präsidenten im Übrigen, die das Ganze mit begleitet haben, im Völkerbund Wilson und dann bei der UNO Roosevelt, der ja dann leider kurz vor dieser San Francisco-Konferenz starb, die waren alle geprägt und hatten im Übrigen auch diesen deutschen Philosophen Immanuel Kant gelesen und seine Vorstellung vom ewigen Frieden und wie man ihn dann erreichen könnte. Da stehen einige erhebliche Hürden dahinter. Unter anderem ist das die nationalstaatliche Souveränität, für die es in der Verteidigung auch durchaus einige Daseinsberechtigung natürlich gibt. Aber es gibt hier einige ganz grundsätzliche Probleme und auch viele praktische Probleme, sodass das nicht der große Wurf und die Einmallösung ist, sondern, und das hat im Übrigen auch Kant schon damals gesagt, wenn man den Frieden erreichen will, dann braucht es beständige Bemühungen in verschiedenen Bereichen auf intensive Art und Weise. Und man darf dann nicht zurückfallen oder sagen, auch jetzt haben wir das erreicht, sondern das muss jeden Tag, wenn Sie so wollen, wieder neu erreicht werden. Und die UNO war da in den letzten Jahrzehnten häufig gelähmt, häufig aber durchaus auch innovativ, hat neue Dinge aufgelegt, hat neue Lösungen gefunden und hat dieses schwierige Geschäft der Vermittlung und der Friedenssicherung doch unter dem Strich auch mit einem Mehrwert gestaltet.
Die UNO, also die Vereinten Nationen, haben heute vor 75 Jahren die gemeinsame Charta unterzeichnet. Wir sagen Happy Birthday UNO und sprachen darüber mit Manuel Fröhlich, dem Professor für internationale Beziehungen und Außenpolitik an der Universität in Trier. Herr Fröhlich, herzlichen Dank. Schönes Wochenende.
Danke Ihnen auch.
Danke.